Herr Gott, himmlischer Vater, dein Reich kommt wohl ohne unser Gebet von dir selbst. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Amen. Liebe Freunde unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, dieses Evangelium bei Markus hört auf mit diesem Satz. Anders als bei Lukas, wo wir das vor einigen Sonntagen gehört haben, das Gleiche, da wollte der Schriftgelehrte Jesus ausfangen. Und da sagt er dann, um sich selbst zu rechtfertigen, wer ist denn mein Nächster? Hier aber geht es nicht darum. Jesus erkennt an, dass er richtig geantwortet hat und gut und sagt zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Meine lieben Freunde unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, es gibt verschiedene Vorstellungen vom Reich Gottes. Einmal, da ist Gott das Zentrum von allem. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Es heißt ein großes, einheitliches System. Das ganze Universum ist auf ihn zugerichtet. Und dann gibt es eben Leute, die sind dicht an Gott und manche, die sind weiter weg. Das würde dazu passen, zu diesem Spruch, du bist nicht fern, du bist praktisch hier so. Und du musst vielleicht noch dies und das tun, um dahin zu kommen, wo das Zentrum ist. Es ist die Konzeption, die auch der Vorstellung der römisch-katholischen Kirche praktisch entspricht. Alle Wege führen nach Rom und es hängt nur ab, wie weit entfernt du bist. Eine andere Sicht ist aber die, die man mehr dualistisch nennen könnte. Entweder oder. Entweder du bist auf dem breiten Weg zur Hölle oder auf dem schmalen Weg zum Himmel. Es gibt nicht ein Grau. Es ist entweder weiß oder schwarz. Und das ist sehr ähnlich mit unserem Bekehrungsverständnis. Auch das, wie Paulus sich äußert zu den Thessalonikern. Ihr wart vormals solche, die den Weisen der heidnischen Art folgten, aber nun durch die Bekehrung seid ihr durch die Taufe in diesem neuen Leben eine neue Kreatur in Christus. Entweder oder. Bei dieser Vorstellung des Einheitlichen, da kann man das Gesetz als ein Mittel zum Ziel verstehen. Wir haben letzten Sonntag in der Christenlehre den Beschluss der 10 Gebote besprochen. Und da wurden diese Grundfassung des Gesetzes oder Grundeigenschaften des Gesetzes hervorgehoben. Es ist Riegel, Spiegel, Richtschnur oder Regel eben. Die Dogmatik der lutherischen Kirche hält das Gesetz für das, was Gott von uns haben will. Es verdammt, der das nicht tut. Und es richtet Zorn an, weil wir es nicht so erfüllen, wie wir sollten. Und deswegen schlussendlich tötet es. Das Gesetz ist uns von Natur ins Herz gepflanzt. Wir alle sind Gesetzeskinder. Wir folgen bestimmten Regeln. Wir sind so gepolt, so sind wir konstituiert. So sind wir eben. Und darum findet man auch das Gesetz überall in allen Religionen. Wir könnten sogar sagen, dass das ist das Kennzeichen aller menschlichen Religionen sowie überhaupt, das Gesetz. Es ist ein bisschen unterschiedlich, aber sehr ähnlich, so dass man in der Religionsgeschichte sogar denken konnte, das sind eben so Vorstufen auf der Entwicklung zu dem immer höheren und mehr perfekten und endlich absoluten Gesetz Christi. Praktisch sozusagen Vorstufen. Wir verstehen es aber andersherum, genau umgekehrt. Sondern am Anfang war das Gesetz klar, Adam wusste ganz genau, was Gott von ihm haben will. Und je weiter wir uns vom Paradies entfernen, desto undeutlicher und unklarer wird das Gesetz, der Wille Gottes in unserer Vorstellung. Am Berg Sinai hat er es uns dann in aller Klarheit wieder gegeben. Pastor Paul hat es gerade eben gelesen. Sogar in den großen Hochreligionen gibt es solche, wir haben da 10 Worte gehört, bei den Hindus gibt es auch 5. Das ist glatt mal die Hälfte. Genauso wie im Islam 5. Bei den Ahnen auch. 5. Ich möchte sie euch vorlesen und vortragen. Von den Hindus meint man ja oft, es ist alles eine Religion, aber es ist ja eigentlich nur all dieses, was in diesen großen indischen Topf hineingehört, von was man sozusagen die Spiritualität des Subkontinentes nennen könnte. Hohe Stufen von religiöser Zuwendung. Wir könnten wahrscheinlich auch das Wort des Paulus dazu gebrauchen. Sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. So habe ich in dieser Woche ein Bild gesehen von einem Guru, der seine Hand seit 39 Jahren nicht runterhält. Es ist wie die Hand eines kleinen Kindes. Es ist absolut verstümmelt, sie ist überhaupt nicht geübt. Was soll das? Aber es wird abgebildet. Und zu sehen wird, und es wird zur Schau getragen als eine große Errungenschaft dieses Menschen, der so um Heiligkeit bemüht ist, dass er eben seine Hand da die ganze Zeit hob. Es ist ungefähr so wie die christlichen Stilisten, die da auf diesem Pfahl sitzen und nichts anderes tun, als da meditieren, den ganzen Tag. Nutzlos, sinnlos, absolut hirnverbrannt und dennoch denken sie, sie tun Gott einen Wohlgefallen. Nun, im Hinduismus kann man 5 Hauptgebote feststellen. Das einmal, dass man Gebete spricht. Surya Pranama, beziehungsweise Prarthana. Dass man die heiligen Schriften der Bhagavad Gita liest. Dass man seiner Wunschgottheit eine von den vielen zighundert Göttern aussucht und den verehrt. Macht gar nicht so sehr aus, welchen, solange das es einer ist. Das ist der dritte Punkt. Der vierte ist, dass man das heilige Wort Om immer wieder meditiert, ausspricht und bei der Nabelschau umkreist. Und dann schließlich auch das Tulsi-Kraut anbaut. Man sieht es häufig sehr unscheinbar in Häusern und Höfen von Tempeln und Privathäusern. Das ist ein heiliges Kraut. Man sagt, der Gott Vishnu hat sich da drin den Menschen gezeigt. Und nun, wenn man das religionsgeschichtlich natürlich aufdrückt, können wir natürlich sagen, ja okay, die beten auch, die lesen auch, die meditieren und die verehren Gott. Und dann haben sie auch diese Vorstellung von dem brennenden Busch, wie bei Mose. Alles einfach nur eine Entwicklungsstufe. Oder wir gucken nach dem Islam. Islam ist eigentlich die Unterwerfung unter Gottes Gesetz. Jemand, der ein Muslime ist, der hat sich unterworfen dem einzigen Gott, den es gibt, nämlich Allah, und Mohammed ist sein Prophet. Darum lassen sie sich eben nicht Mohammedaner nennen, sondern Muslime, weil sie glauben ja nicht an Mohammed, sondern tatsächlich nur an diesen einen, den es zu verehren gibt. Auch sie haben 5 Säulen des Glaubens. Einmal dieses Glaubensbekenntnis, was ich jetzt schon in etwa gesagt habe. Zum anderen, dass man sich an die rituellen Gebete hält, 5-mal am Tag Richtung Mekka beugt, dass man die Almosensteuer abgibt, also gute Werke tut praktisch, dass man das Fasten, was wir ja aus dem Ramadan kennen, tut und dann eben auch diese Pilgerfahrt einmal im Leben möglichst hinter sich gebracht hat, wo jetzt so viele Leute tragisch bei umgekommen sind, bei diesem Hadsch dann nach Mekka. 5 Gebote, tu das, so wirst du selig. Und bei den Ahnen ganz ähnlich auch. Hier muss man ein vorbildliches Leben führen, um ein Ahne zu werden. Man muss eine Ehe geschlossen haben, man muss Nachwuchs haben. Man muss ein hohes Alter erreicht haben und auch einen natürlichen Tod erlitten haben. Also wenn man das ist auch in unserem Land dann eben jetzt so tragisch, wenn Leute an AIDS sterben, dann ist das etwas, was nicht qualifiziert für dieses heilige Leben. Oder eben auch, dass man diese wichtige Stellung im Leben einnimmt. Wenn man sein Leben dagegen im Einsatz für die Gemeinschaft verliert, dann zählt das als ein Pluspunkt. Dann kann man sehr wohl Ahne werden. Wenn wir denken, was hat das alles mit uns zu tun? Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal geguckt habt, was Joel Osteen sagt. Ich weiß, Karl Böhmer kennt ihn, Pastor Paul auch. Manche von euch mögen auch sehr gerne die weisen Sprüche von der Joyce Meyer, die ja mit ihrem Namen sehr gut in die Missouri-Synode passt, aber später selber Pastorin geworden ist und jetzt ein riesen, wie soll man das sagen, Imperium bevorsteht, viele Bücher geschrieben hat und auch sagen, tu dies, so wirst du selig. Was die Teil dieser Gesetze sind, da sagen die Titel ihrer Bücher, die zum Großteil eben auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Mach dir keine Sorgen. Das hört sich doch schon mal schön an. Leben ohne Konflikte, tu dir selbst einen Gefallen. Ich finde das Englische sehr schön. Eat the cookie, buy the shoes. Oder du darfst du selbst sein. Gib niemals auf. Das sind alles Gesetze. Das sind alles Gebote. Tu das, so wirst du fröhlich und glücklich und sowieso positiv durchs Leben gehen. Beauty for ashes. Embrace life with passion und so weiter. Look great, feel great. Das wäre ja alles schön und gut, wenn wir noch im Paradies wären. Wenn das Gesetz von uns nicht so leicht missbraucht würde. Und das ist ja bei Christus sehr deutlich, wenn er das Gesetz als Spiegel den Pharisäern vorhält. Geh hin und tu desgleichen. Wo er, wenn man reinguckt, merkt, dass man doch nicht es so vollkommen erfüllt hat. Und dass man dennoch schuldig ist. Es ist nicht eben nur ein Versuch, so gut wie es drauf ankommt oder wie es damals in der Schule in Wittenberg im Sekretariat hing. It will not be asked of you to say what you achieved, but how you tried. Es ist nicht so einfach. Denn der lebendige Gott sagt in seinem Gesetz, du sollst so heilig sein wie ich selbst. Das ist der Maßstab. Und wer das nicht tut, der ist des Todes schuldig. Das heißt, es geht nicht nur darum, versuch so gut wie möglich damit klarzukommen und dann drückt Gott womöglich ein oder sogar zwei Augen zu und so werden wir schon irgendwie durchkommen. Wir kriegen das schon gebacken. Dieses Leben, dieses Seligwerden, diesen Schritten folgen und schon klappt es. So wie diese Joyce Meyer eben sagt, say it, do it, receive it, tell it. Das sind die Gebote, tu es. Es sind zwar nur vier, aber das fünfte fällt dir sicher noch irgendwann mal ein. Es ist praktisch positive thinking. Es ist neues Denken. Und damit wird alles gut. Und wenn du nicht richtig denkst, well, dann hast du dich selber zu blamieren. Du bist schuld. Aber das ist alles nur eine Sache von deiner Einstellung. Du musst, da siehe du zu, Judas, wenn du gestrauchelt bist, wenn du auf den falschen Weg gekommen bist. Jeder muss eben nach seiner Fasson selig werden. Unser Problem ist, und das ist ja das Komische, dass diese Art der Gesetzesreligion nur da funktioniert, wo Menschen sich in Sicherheit wählen. Darum ist es manchmal nötig, dass Gott sich in den Weg stellt, wie bei Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Dass er praktisch vom Pferd fällt und dass ihn praktisch wie vor den Kopf schlägt und dass er merkt, er ist nicht auf dem rechten, sondern auf dem falschen Dampfer. Manchmal sind es ganze Generationen, die sich so in Sicherheit wähnen. Europa war so vor dem Ersten Weltkrieg. Es war eigentlich alles in bester Ordnung. In diesem Jahrhundert würde man die Welt evangelisieren. Alles war in bester Ordnung. Der Kaiser war oben, die Bürger wussten, was sie tun sollten und so weiter. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und alles kommt ins Schwanken und ins Wanken. Und alle fangen auf einmal an zu fragen, wo ist Gott? Wie geht das weiter? Wir haben das Leben nicht mehr im Griff. Ich könnte mir denken, dass diese Migrationswelle, die jetzt auf Europa zukommt, dass die eine ähnliche Rolle spielt, so ein Game Changer. Dass man auf einmal in Europa wieder nachdenken muss, was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Wir waren irgendwie alle Christen und das Christentum gehört irgendwie selbstverständlich zu Europa und auch zu Deutschland, aber heute auf einmal merkt man, wie ist denn das? Wo ist der Unterschied zu dem Islam? Ist denn die Predigt nicht mehr das, was in der Talkshow am Samstagabend behandelt wird? Wo die verschiedenen Punkte eben geistreich auseinandergebracht wird, je exotischer, desto interessanter und komischer. Und man geht nach Hause und sagt, ach wie gut, das hier ist doch noch alles in Ordnung. An diesem Blödsinn brauchen wir nicht zu glauben. Aber die Kirchen sind leer. Der Herr Jesus Christus sagt zu dem Mann, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Wir wissen, dass das Reich Gottes mit ihm in die Welt gekommen ist. Jesus Christus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Die Bergpredigt macht das sehr deutlich. In diesen Kapiteln 5 bis 7 im Matthäus-Evangelium zeigt Jesus sehr deutlich, wie genau und wie deutlich er das Gesetz gehalten haben will, wie heilig seine Kirche sein soll. Licht der Welt, Salz der Erde. Wir kennen diese Zuspitzung seiner Gebote. Wer sie anschaut, um sie zu begehren, hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Das Begehren alleine macht mich schuldig in Gottes Gesetz und vor seinem Gericht. Und wenn die Dinge dann nicht so sind, wie wir es selber wollen, dann merken wir, dass wir eigentlich alles nicht im Griff haben. Wir bekennen es ja mit Luthers Erklärung zu dem apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir eben bekannt haben. Da heißt es in jedem Artikel eigentlich, dass wir es nicht können und dass wir es alleine von Gott empfangen. Das ist eben gerade das Gegenteil von do it yourself, sondern Gott hat das für dich getan. Einmal, dass er uns geschaffen hat und noch erhält, wieder alle Fährlichkeit beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt, das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, das alles ich ihm zu danken und zu loben, dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Oder ich, verlorener und verdammter Mensch, bin von ihm erlöst, erworben, gewonnen, von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Und dann im dritten, sozusagen die Zuspitzung, ich glaube, dass ich nicht glauben kann. Ich glaube, dass ich nicht zu Jesus Christus als meinen Herrn kommen oder an ihn glauben kann. Das ist meine Überzeugung als Christ. Der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Seht, das ist die andere Seite. Das ist, wenn Jesus Christus in unser Leben kommt mit seinem Evangelium, mit seinen guten Gaben, mit seiner Gnade. Das ist genau das Gegenübergesetzte vom Gesetz. Das Gesetz kann ja gar nicht schaffen. Es kann höchstens uns die Grenze anzeigen. Da darfst du nicht rüber. Aber wenn wir ohne Leben sind und glücklos und krank und von Schuld geplagt und unsere mitmenschlichen Beziehungen sind im Eimer, dann hilft es doch nicht, wenn er sagt, aber du sollst. Da werden wir nämlich auf der einen Seite hochnäsige Pharisäer, wie gut, dass ich nicht bin wie das arme Schwein, und auf der anderen Seite, Gott sei mir armen Sünder gnädig, wo ich aber das nicht mal mehr glaube, sondern einfach nur noch verzage, weil ich nicht an seine Barmherzigkeit glaube oder an seine Güte und seine Freundlichkeit, sondern ich denke, er will mich nur noch fressen. Und dann hänge ich mich auf, wie Judas das getan hat. Das ist, wohin das Gesetz uns führt, weil das Gesetz kann nicht Leben schenken. Das Gesetz schenkt nicht Leben. Das tut nur das Evangelium. Und seht, das passiert in der Kirche. Hier in der Kirche wird genau das uns zugesprochen, was Gott für uns im Sinn hat. Da geht es nicht darum, was du kannst oder was du hast oder was du bringen kannst, sondern was der Herr für dich getan hat. Schon als kleine Babys wurden wir getauft und dahin gebracht. Was kann deutlicher machen, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit? Uns wird gesagt, wie Gott hilft. Letzten Sonntag der Tochter von der Mutter, die um ihr Kind bittet. Hilf meinem Kind, es ist schwer geplagt. vom Teufel. Und sie wurde gesund zur selben Stunde. Das ist Gottes Wirken aus seiner Güte und Liebe und Freundlichkeit. Und seht, das ist das allerhöchste Gebot, dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen sollen. Und dieser Gott, der hat seinen lieben Sohn für uns gegeben, als wir noch Feinde waren. Der ist gestorben, als es uns noch gar nicht gab. Da waren wir nur Gedanken in Gottes ewigem Ratschluss. Und da hat er schon bei sich gedacht, wie er uns retten würde. Da hat er schon bei sich gedacht, wie er dich aus deinem Sündenelend in sein Reich ziehen sollte. Und damit war er erfolgreich, als er sagte, es ist vollbracht. Und das wird dir ausgeteilt, die Frucht dieses Sterbens, dieses stellvertretenden Sterbens, dieses Er für dich. Wenn es hier heißt, für dich gegeben und vergossen zur Vergebung aller deiner Schuld. Seht, Vergebung ist nichts anderes, als wie Gott mit unserem Unvermögen, mit seinem Gesetz recht umzugehen, uns hilft, wie er uns, die wir am Gesetz schuldig werden, freispricht, dass wir nicht mehr belastet sind durch diesen Druck des unerfüllten Gesetzes, sondern dass wir in der Freiheit der Christenmenschen fromm und fröhlich leben dürfen, weil er uns alles geschenkt hat in seinem Sohn, dass uns nichts mehr fehlt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und darum vertrauen wir allein auf ihn und wissen, dass selbst wenn wir Leib und Seele verschmachten, so bin ich noch bei dir gut aufgehoben. Denn du lässt mich nicht und nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Ich bin dein und du bist mein und ich kann nichts voneinander trennen. Und dies, meine lieben Freunde, und das Herrn und Heiland des Jesu Christi, ist ja der Grund, warum wir dann nicht mehr so auf uns selber schauen brauchen, sondern auf unseren Nächsten und ihn lieben dürfen wie uns selbst. Wir, die wir so geliebt sind von Gott, ohne unser Verdienst und Würdigkeit, darum sind wir frei, brauchen dem anderen nicht mehr den Kopf abschneiden, wenn er uns an Gott schmäht oder lästert oder so, sondern wir können ihm die Liebe Gottes erzeigen, ihm, der vermeintlich noch ein Feind Gottes ist, der meint, er ist noch ganz weit weg und uns verfolgt, den kann man segnen, für den kann man beten, dass die Christen für ihre Feinde beten und ihren Feinden alles Gutes tun. Feurige Kohlen auf ihren Häuptern sammeln. Nicht mehr nur auf das eigene, sondern auch auf das des anderen sehen. Was ihn baut, was ihn fördert, was für ihn gut ist. Denn wir sind ja reich beschenkt. Der Himmel steht uns offen, uns kann nichts genommen werden, nichts kann gegen uns sein. Alles dient uns zum Besten. Darum brauchen wir nicht mehr traurig sein. Darum brauchen wir nicht denken, dies und das müssen wir alles noch tun. Sondern er hat es für uns getan, damit wir jeden Tag aus seiner Hand nehmen können, voller Gnade und Wahrheit und Güte und Liebe und Wissen, was wir am Abend nicht geschafft haben, das befehlen wir auch in seine treuen Vaterhände. Er kann, er wird, weil er ist treu. Und wir stehen bei ihm gut aufgehoben, wir und alle Welt. Darum können wir tun, was gut und richtig ist. Und können auch mal zurückstehen, ohne dass wir denken, wir kommen dabei zu Schaden. Denn er sorgt für uns. Er schenkt uns voll ein. Gutes und Barmherzigkeit wird uns folgen unser Leben lang. Und wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, es ist die Güte des Herrn, dass wir nicht gar aus sind. Seht, wenn man das hört, wie in anderen Religionen die anderen bekämpft und angefeindet und versucht zunichte zu machen werden, dann ist dieses hier für uns ein ganz anderes Muster. Es ist das, was in der Rechtfertigung der Christen aus Gnaden alles wird. Da brauchen wir nämlich auf niemand runterschauen. Wir haben keinen Grund. Es ist alles uns gegeben. Alles, was wir haben, ist Gottes Güte und Barmherzigkeit zu verdanken. Alles. Da brauchen wir nicht zu rühmen und denken, was wir haben, das haben wir uns selbst zu verdanken. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch nicht verzagen oder gar denken, wir sind nichts wert, sondern er hat doch seinen Sohn für uns gegeben. Wir sind ihm so viel wert und lieb, dass er sich selbst für uns dahingegeben hat. Das ist ein großer Liebeserweis. Und das macht den Wert aus eines jeden. Darum sagt er doch schon zu den Kindern, wehret ihnen nicht, sondern lasst sie zu mir kommen. Und wer das Reich nicht empfängt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wie empfängt es denn das Kind? Dankbar und freudig und einfach so, weil der Vater so freundlich ist und so gut. Und wir wissen, er liebt uns. Und darum können wir das von ihm annehmen, ohne die Gedanken, es ihm zurückzubezahlen oder irgendwie dafür selber aufkommen zu müssen. Nein, wie Kinder, den Armen wird das Evangelium verkündet. Solchen, die es nicht bezahlen können auf irgendeine Weise. Das ist Christi Evangelium. Und darum ist das Zentrum des Evangeliums Jesus Christus selbst. Alle anderen Religionen, alle anderen Weisen des Gesetzes haben nur ihren Sinn als Zuchtmeister auf Christus hin. Sie weisen uns ja hin, wenn wir es richtig verstehen, wir können es nicht, obwohl wir es sollen. Und darum müssen wir zu Christus laufen, zu ihm, der es für uns getan hat. Darum sind es eigentlich zwei Worte, Gesetz und Evangelium. Und wenn du nichts anderes behältst, dann behalte nur dies eine, schau auf Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, jetzt und immer. Er ist die Erfüllung des Gesetzes für uns. Nicht nur das Exempel, sondern das Sakrament. Ihm sei ewiglich Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, behüte und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen und seligen Leben. Amen.